gehe am liebsten zwei, dreimal, oftmals zu einer selben Wand, die natürlich so schwer ist, dass ich überhaupt viel Glück brauche, um sie überhaupt irgendwann einmal zu klettern.
Ich finde das Bild das schönste Bild überhaupt in Sachen Erziehung, dass wir Eltern dafür verantwortlich sind, dass wir den Kindern einen guten Rucksack nähen. Und das Befüllen des Rucksacks, das müssen dann die Kinder selber machen. Das war Dean Potter, der irgendwann diesen wunderbaren Satz gesagt hat: Climbing is not an extreme sport, it's art. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, du hast zu Recht, das ist Kunst. Durch das Schreiben habe ich mein Tun als Bergsteiger hinterfragt und habe eigentlich gefunden, wo die Freiheit wirklich versteckt ist, wo sie zu Hause ist.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Thomas Huber ist der ältere der beiden Huberburm. Ein echter Kletterverrückter, wie er sagt. Willkommen zum Basecamp Solo-Talk des österreichischen Alpenvereins. Geboren im Chiemgau, knüpft der Bayer schon früh Kontakt mit Felsen, Wänden und den Bergen. Schwere Routen sind sein Metier, Rückschläge sein Ansporn. Seit vielen Jahren ist Huber Profikletterer. Jörg Wunram hat ihn mehrfach getroffen. Unter anderem im Bergsteigerdorf Fendt im Ötztal. In der Sonne sitzend, auf einer steinernen Bank in der Freiluftgalerie Bartebene.
Da sitzt man sich hin und dann spürt man auch die Sonne, da spürt man die Energie der Natur. Also mir geht es jetzt richtig gut, wenn ich jetzt da drauf sitze. Und ja, der Sitz, der da rausgeschnitten worden ist aus diesem Findling, und diese, dann spürt man diese Glätte, das Aufgewärmte, und dann gelangt man da rüber über die Lehne und dann spürt man den rauen Stor. Das ist meine Materie. Ich mache da oft gern die Augen zu und fühle dann den Stor und entdecke dann so ganz kleine Runzen, wo man sie vielleicht sogar festhalten kann.
Da spricht der Kletterer Thomas Huber, der seit Kindesbeinen in die Berge geht. Gemeinsam mit seinem Bruder Alexander, aber auch mit seinem Vater, Thomas Huber Senior.
Ja, unser Vater ist 85 Jahre alt und wenn man ihn fragt, ja, wie lange möchtest du das noch machen, da steht er bei mir, wenn ich ihm das frage, steht er auf und möchte kein Wort mit mir reden, weil er ja dann richtig erzürnt ist, wie ich nur auf diesen Gedanken komme, so eine dumme Frage zu stellen, wo er doch wirklich noch so viele Pläne hat. Und also mein Vater, also man merkt ihm, klar, jedem merkt man das halt, mir merkt man es ja auch an, dass ich jetzt schon 58 auf die 60 zugehe. Also man braucht das Alter auch nicht verstecken. Und ich finde das ja total klasse, dass unser Vater mit 85 Jahren und unsere Mama 82 Jahre, die steht noch jeden Tag im Sommer am Tennisplatz und unser Vater ist permanent am Klettern, dass die noch so fit und so lebensfreudig sind. Und manchmal sind natürlich die Pläne unseres Vaters, sie fliegen manchmal schon ins Ferne, wo ich sage, um Gottes Willen. Aber solange man träumt, lebt man, finde ich. Und das kann ich von unserem Vater sagen.
Das hat er euch ja wahrscheinlich auch ein Stück weit mitgegeben und eure Mama wahrscheinlich auch. Was für Träume hat er denn? Also Watzmann-Ostwand war gar nicht so lange her, war er ja nochmal mit euch beiden durchgestiegen, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Was sind jetzt seine Pläne, wo er so mit liebäugelt?
Ja, das sind halt alles hochalpine Routen und Touren und natürlich taucht immer wieder das Hirngespinst auf Eiger Nordwand und ich war ja vor kurzem in der Eiger und da bin ich tatsächlich mit jedem Schritt bis zum Biwak rauf für meinen Vater geklettert. Ich habe dann mich in meinen Vater hineingefühlt und habe mir gesagt, kann er das noch machen? Ist das wirklich sinnvoll? Und so. Und die Verhältnisse waren wirklich gut. Und da war ich schon fast drauf und dran, wo ich sage, hey, Vater, pack die zusammen, jetzt probieren wir es einfach. Und wenn es nicht geht, gehen wir über das Stollenloch wieder runter. Ja, ich weiß auch nicht.
Schauen wir mal, ob Thomas Senior, Thomas Huber Senior und Thomas Huber Junior dann doch nochmal die Eiger in Angriff nehmen, gemeinsam mit dem Alexander zusammen.
Ich würde es meinem Vater auch, es wäre wichtiger wie jeder Latok oder wie die Erstbegehung oder ja, also einfach vielleicht ein letztes großes Danke sagen, was er für uns auch gemacht hat oder unsere Eltern auch gemacht haben.
Das Elternhaus Huber war also maßgeblich daran beteiligt, dass ihre beiden Buben die Welt der Berge so lieben und schätzen. Gemeinsam haben Thomas und Alexander Huber viel erlebt. Einer breiten, auch nicht alpinistisch vorgebildeten Öffentlichkeit bekannt wurde das Duo durch den Dokumentarfilm Am Limit von Pepe Dankwart. Darin zeigt der Regisseur den Versuch der Huber-Burm, einen neuen Geschwindigkeitsrekord an der Nose am El Capitan im Yosemite-Nationalpark aufzustellen. Bei beiden Versuchen Anfang der 2000er Jahre scheitern Thomas und Alexander. Ein Glücksfall findet Thomas Huber bis heute.
Ja, es ist schon unglaublich. Also im ersten Moment haben wir eigentlich das nicht erfassen können, was uns Pepe Dankwart eigentlich für eine Steilvorlage gegeben hat mit diesem Film. Durch diesen Film sind wir tatsächlich bekannt geworden, obwohl wir es am Anfang gar nicht begriffen haben, weil jeder, der den Film Am Limit gesehen hat, der hat einfach festgestellt, ja, wir beide, Alexander und ich, wir sind Länge mal Breite gescheitert und am Ende fehlte das Budget, noch einen Erfolg draufzusetzen, aber viele haben gesagt, genau deswegen ist der Film so erfolgreich, weil wir da einfach gezeigt haben, dass Scheitern zum Leben dazugehört. Und das hat uns eigentlich schon der Pepe prognostiziert, der gesagt hat, Thomas, macht euch keine Sorgen, gerade ist es sehr modern, gescheiterte Helden zu sehen. Und in diesem Film haben wir heute auch gezeigt, dass wenn man für etwas brennt und an sich glaubt, sollte man nie aufgeben, sondern man sollte an seinem Ziel festhalten und dafür trainieren. Und das haben wir in dem Moment auch wirklich tun können.
Aber letzten Endes hat der Film ja nur eins gezeigt, dass ihr sowas von zutiefst menschlich seid, ja? Und das berührt andere Menschen wiederum. Ihr standet für Perfektion, aber ihr wart zutiefst menschlich in dem Augenblick, wo es eben nicht funktioniert hat.
Ja, weil das immer so ist. Also jeder Hochleistungssportler zeigt eigentlich nur die höchste Performance. Und dann steht man da mit offenem Mund und voller Bewunderung. Und wir haben höchste Performance geliefert und sind trotzdem gescheitert. Und plötzlich haben wir uns dann menschlich gemacht, dass wir gesagt haben, jeder kann es schaffen. Und auch wenn jemand alles gibt, kann er trotzdem scheitern, genauso wie ich auch scheitere, genauso wie der Nachbar scheitern kann. Und die Burm zwang es einfach, dass es wert ist, an einer Sache dran zu halten. Und so waren wir beispielgebend für viele Jugendliche, viele auch Menschen, die den Mut verloren haben, nicht mehr an das zu glauben.
Also ist Scheitern eigentlich die falsche Begrifflichkeit? Scheitern hat ja immer so einen negativen Touch irgendwie, ne? Eigentlich ist es ja nichts anderes, als eine Erfahrung gemacht zu haben, dass es jetzt mal nicht funktioniert hat, aber beim nächsten Mal durchaus funktionieren kann.
Eine Erfahrung, dass ich jetzt einfach nochmal nachlegen muss. Und gibt es viele Philosophen, auch Bergsteiger, unter anderem Reinhold Messner. Jeder hat es gesagt. Am meisten hast du immer aus dieser Situation gelernt, wenn du etwas nicht schaffst. Weil dann fängst du plötzlich an zu überlegen, an was hat's denn kackelt? Was muss ich machen, um mich zu verbessern? Vielleicht muss ich nochmal anders trainieren. Vielleicht muss ich andere Bedingungen abwarten, um dann letztendlich irgendwann das Limit zu sprengen. Wann scheitern wir, wenn wir immer dahin gehen, was unmöglich erscheint? Ja? Was vor uns noch keiner gemacht haben. Da muss ich eigentlich schon sagen, okay, nur mit viel Glück kann ich bestehen.
Das ist harte Arbeit, oder?
Um ehrlich zu sein, macht mir das wahnsinnig Spaß. Und ich gehe am liebsten 2-3 Mal, oftmals zu einer selben Wand, die natürlich so schwer ist, dass ich überhaupt viel Glück brauche, um sie überhaupt irgendwann einmal zu klettern. Aber allein die Auseinandersetzung mit dieser Unmöglichkeit, das ist das, was mich interessiert. Dass ein kleiner Mensch was Unglaubliches schaffen kann, wenn man sich wirklich auf die Sache einlässt. Wenn man die Sprache der Natur plötzlich versteht, die weit weg ist von dem ganz normalen einen Berg sehen, ich sehe eine Linie und hinaufzuklettern, sondern die Sprache des Berges zu verstehen heißt, es ist schon was Mystisches, dass man wirklich Teil des Ganzen wird. Ja, wie man das so gesagt, also du gehst zum Berg hin, machst die Tür auf, bist dann Teil vom Berg, steigst kurz oben aus, schnaufst den Gipfel ein und sagst, wow, da bin ich oben, dann muss ich nochmal schauen, dass ich runterkomme und unten, dann kann man feiern.
Feiern, das macht Thomas Huber gerne, aber zu gegebener Zeit. Meistens fokussiert sich der Berchtesgadener auf das, was zu tun ist. Expeditionen planen, Projekte suchen oder eben Vorträge halten. Nicht immer glamourös, aber spannend.
Thomas Huber.
Ich komme gerade von einem Vortrag und es war gestern ein super Erfolg. Und gestern habe ich noch Bier getrunken, heute trinke ich Wasser, aber am Abend trinke ich wieder die verdiente halbe Bier.
Aus dem Berchtesgadener Brauhaus nehme ich an.
Definitiv. Also ja, da gibt es ja ganz eine nette Geschichte. Jeder kennt unseren Milchschnitten-Spot, den wir gemacht haben. Das war 2011, genau. Und ja, da haben wir dann schon ein bisschen neumodern gesagt, einen Shitstorm kassiert, weil wie können die Huber mit so einem Produkt Werbung machen? Aber ich fand die Werbung halt einfach gut. Dann kam die Pandemie, 10 Jahre später, wir haben keine Vorträge mehr gehabt, dann war uns langweilig. Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir diese Werbung nochmal. Aber mit einem Produkt, das besser zu uns passt. Und natürlich, wir sind leidenschaftliche Biertrinker und was kann nicht besser passen wie ein halbes Bier vom Hofbrauhaus Berchtesgaden. Und das hat dem Chef vom Hofbrauhaus so gut gefallen, dass er uns dann zugesichert hat, dass wir eigentlich kein Bier mehr kaufen müssen, sondern wir haben einen lebenslangen Biervertrag. Und das ist gar nicht schlecht.
Das ist ein Traum, oder? Also für Biertrinker auf jeden Fall.
Aber der einzige große Unterschied, damals wurde das in Argentinien gedreht, an einem Haus, das in Bariloche stand, das eher bayerisch ausschaut und es wurde im Winter gedreht, sollte ein Sommerspot sein. Das ist ja schon die Abartigkeit, dass man dann wirklich um den ganzen Globus fliegt. Das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und jetzt haben wir es wirklich ganz authentisch gemacht und zwar am Haus vom Alexander. Also richtig daheim.
Zu Hause. Das ist für Thomas Huber seit vielen Jahren Berchtesgaden. Geboren wurde er aber in Palling in der Nähe von Traunstein. Aufgeben war und ist keine Option für Thomas Huber. Das haben Vater und Mutter ihm wohl auch in die Wiege gelegt.
Die haben mit Sicherheit eine Rolle gespielt, aber das ist ja mittlerweile ein großes Thema von meinem Vortrag, weil ich natürlich über die Vorträge nicht nur das erzähle, was ich geleistet habe, sondern was die Berge aus mir gemacht haben und was ich eigentlich in meinem Leben erfahren habe und was wichtig ist. Und eine ganz entscheidende Geschichte ist eigentlich, wie gehen wir mit unseren Kindern um? Und jetzt wäre es eigentlich schon vielleicht naheliegend, dass unser Vater, der begeisterter Bergsteiger ist, dann seine nicht gelebten Träume in unserem Rucksack hineinlegt. Und an denen werden wir wahrscheinlich in die Knie gegangen. Und das ist das, was sie uns ermöglicht haben. Sie haben uns gefördert und ich habe da wirklich dieses Bild und ich finde das Bild das schönste Bild überhaupt in Sachen Erziehung, dass wir Eltern dafür verantwortlich sind, dass wir den Kindern einen guten Rucksack nähen. Das ist die Ausbildung, die Möglichkeiten und die Chancen. Und das Befüllen des Rucksacks, Das müssen dann die Kinder selber machen. Und viele Eltern machen eben den Fehler, dass die nicht gelebten Träume jetzt dann die Kinder ausüben müssen. Und irgendwann sagen sie dann mit 16 Jahren, leckt's mich am Arsch, und weil sie keinen Bock mehr haben, weil sie einfach ihr eigenes Leben leben wollen. Und das muss ich wirklich sagen, obwohl unser Papa Bergsteiger ist, er hat uns Dinge gezeigt, wenn wir gefragt haben, er hat uns aber nie gefordert und dort hingepusht, und weil ich ziemlich schnell gelernt habe, ich gehe meinen eigenen Weg.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der General. Kompromisse eingehen, das ist auch Thomas Huber nicht fremd. Sein oberstes Ziel ist, heil und gesund von einer Expedition oder einem anspruchsvollen Projekt nach Hause zu kommen. Ob erfolgreich oder gescheitert. Für Thomas ist beides Antrieb genug. Er vergleicht sein Tun gerne mit der Herangehensweise eines Künstlers, der weiß, was er kann und was er will. Inspiriert durch den amerikanischen Kletterer Dean Potter,
der irgendwann diesen wunderbaren Satz gesagt hat, und da bin ich total hellhörig geworden: Climbing is not an extreme sport, it's art. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, du hast so recht, das ist Kunst. Und das, was du jetzt vorher gesagt hast, ein Beispiel: Jetzt mache ich meinen Vortrag, in den Bergen ist Freiheit, genauso wie mein Buch, das ist eine sehr philosophische Reise, warum ich dorthin gehe, wo man mit einem einzigen Schritt umkommen kann, warum man sich so quält. Auf diese Fragen möchte ich da alle eingehen, nur dass man so ein Lächeln kriegt. Und eigentlich ist der Vortrag perfekt, und dennoch ertappe ich mich jedes Mal. Nach jedem Vortrag oder vor jedem Vortrag sitze ich eine Stunde am Computer und verändere ihn. Er ist ständig im Prozess der Veränderung, weil man nie, weil es noch nie perfekt ist. Und eigentlich das größte Tor, um deine Freiheit zu finden, das habe ich jetzt erst durch die Vorträge herausgefunden, in der Überlegung, was ich eigentlich erzählen möchte, ist eigentlich dieser romantisch heroisierende Pathos, den die ganzen Bergsteiger haben. Hermann Buhl und Reinhold Messner in allen Ehren, aber faktisch früher ist um das gegangen, oben zu stehen, um sich selbst zu erhöhen, ein Held zu sein. Und so kannst du aber nie die Freiheit finden, weil du von einem Heldenepos zum nächsten reist, und irgendwann musst du diesen... Da bin ich eben draufgekommen mit diesem Spiegel deiner Seele, das, was Reinhard Kahl geschrieben hat, der Reinhard, alle schreiben es davon, ja. Er hat gesagt, ja, verdammt nochmal, du musst diesen Spiegel zertrümmern, erst dann siehst du wieder den Berg, erst dann kannst du wieder die Freiheit sehen, weil du als Bergsteiger mit deinem Können diese Berge besteigen durst. Aber nicht dafür, damit man sagen kann, ich bin der ganz Tolle. Und das ist, ich bin gerade im Moment so vielleicht ein anderer Bergsteiger geworden durch das Ganze. Ich muss ganz ehrlich sagen, früher war ich das, ja. Und also über diese anderen Medien, wo ich mich praktisch mit dem, was ich tue, auseinandersetze, mit dem Schreiben, mit der Bühne, habe ich für mich so viel Neues erfahren, wo ich einfach merke, du kannst die Freiheit finden, wenn du den Berg so nimmst, wie er ist, und dann wirst du zum Künstler, und dann siehst du die Linien, dann erkennst du die Gefahr. Wenn du das aber nicht schaffst, dann ist aber auch alles okay, weil wenn du noch reden kannst, dann hast du überlebt und dann warst du erfolgreich.
So wie im Sommer 2024. Thomas Huber ist wieder einmal in Pakistan. Auf Expedition. Mit einem Team, in dem es immer Diskussionen gibt.
Ihr klettert schon auf Reibung, ne? Um es mal im Bild zu belassen, ne?
Na klar, wir klettern auf Reibung. Und wir haben teilweise wirkliche Auseinandersetzungen, wo man Lösungen finden muss. Aber wir werden sie hoffentlich ja immer wieder finden. Das ist ja viel zu schön, dass sie uns entzweien. Aber nur über die Empathie, dass man den anderen zuhört oder achtet, dann kannst du zu einem perfekten Team werden. Und das haben wir jetzt auf dieser Expedition geschafft. Wir sind eigentlich nicht recht viel weitergekommen wie damals, aber von der Erkenntnis, den Berg kennenzulernen, bin ich einen Riesenschritt vorwärts gekommen. Und dieses Mal bin ich ohne Gipfel nach Hause gefahren, aber mit vollem Erfolg, weil ich irgendwo so spüre, gerade im Moment, ich bin mittendrin in der Expedition. Ich bin nicht gescheitert, sondern wenn wir Berge gehen, die komplex sind. Also ich spreche jetzt nicht von einem Watzmann. Ich spreche jetzt auch nicht von einem Hunggöll oder ich spreche auch nicht von einem Mont Blanc, sondern ich spreche von einem Latok, von einem Ogre, von einem nicht mal K2, nur Normalweg, vielleicht von der Magic Line am K2 oder irgendein Shining Wall. Dann bedarf das sind Ziele, wo du das vielleicht nur mit 5% Glück aufs erste Mal schaffen kannst. So wie es bei mir gelungen ist, zweimal am Latok 2 und dann am Ogre. Da haben wir einfach wahnsinnig viel Glück gehabt. Fertig.
Das gehört dann dazu, ne? Also am Latok 2 warst du ja auch mit deinem Bruder unterwegs. Ich glaube 97 war das, ne? Ja. Als ihr das gemacht habt. Nun seid ihr in Pakistan gewesen, weil ihr den Latok 1 von der Nordseite, also die Nordwand, machen wolltet. Was hat dir die Nordwand denn angetan, dass du sie jetzt so liebkost und immer wieder besuchen willst?
Ich muss vielleicht nochmal beginnen. Es ist Latok 2, Ogre, und das ist von der anderen Seite, von der Biafo-Seite, das mich dann Ende 90er, Anfang 2000 so fasziniert hat. Und dort habe ich so meine größten Expeditionserfolge verzeichnen können. Und da wollte ich eigentlich schon fast Profi-Expeditionsbergsteiger werden. Also das war, und dann war es aber so, dass der Alexander komplett andere Pläne hatte, und dann bin ich wieder, habe ich gesagt, na, ich bin zu romantisch für diese Seilschaft aufzugeben. Habe ich gesagt, na, jetzt mache ich wieder Klettern. Und dann später bin ich zurückgekommen auf die andere Seite, ins Choctaw, dort wo die Amerikaner Jeff Lowe und George Lowe, Jim Donini und Michael Kennedy the most remarkable failure in Alpine History durchgezogen haben. 1978 war das, als sie 3 Wochen in der Wand waren bei der Northridge und fast bis zum Gipfel gekommen sind. Und seitdem war diese Wand von vielen schon belagert, aber keiner hat es mehr geschafft. Die Northridge, wohlgemerkt. Und mich hat die Northridge auch nie so interessiert. Und zwar entdeckte ich da, natürlich am Anfang habe ich gedacht, ja, wir gehen auch die Northridge, weil viele haben es versucht, viele gescheitert, das muss was Besonderes sein. Und dann sah ich die Linie. Und von dieser Linie war ich so fasziniert, ich habe noch nie was Wilderes, was Schöneres, was Perfekteres gesehen, wie diese Linie durch die Nordwand. Und die Nordwand ist vermutlich eines der brutalsten, wildesten Wände, die es diesem gesamten globalen Gebirgslandschaft gibt. Also ich traue mir das schon so weiträumig umfassen. Und ja, und da bin ich heute jetzt schon zum 5. Mal da, diese Linie noch nie angegriffen. Ich bin immer noch am Anfang, aber ich weiß ganz genau, das ist das Prinzip Ogre 2001, wenn es einmal rennt, dann rennt es, dann bin ich auch nicht mehr zum Stoppen. Und dann hoffe ich, irgendwann so komplett zu sein von meinem Know-how, von dem Gefühl, dass ich dann zum Latok 1 gehen kann. Und früher hat mir immer gesagt, du fährst nach Hause, scheiße, es hat mal wieder nicht funktioniert. Heute bin ich nach Hause gefahren oder diese Expedition mit der Freude und wusste sofort, da gehe ich nochmal hin, weil jetzt habe ich visuell mein Camp 2 schon aufgebaut. Das ist da oben. Und solche Berge brauchen manchmal Jahre, bis du sie verstehst, die Sprache der Berge, um dort wirklich zu überleben.
In diesem Jahr soll es einen weiteren Versuch geben. Einen weiteren, vielleicht den letzten fehlenden Mosaikstein finden. Wieder eine Parallele zur Kunst. Maler fertigen für ein Gemälde zahlreiche Skizzen an. Bildhauer bauen Modelle. Sie machen sich ein detailliertes, plastisches Bild von dem, was sie später in ihrem Kunstwerk zeigen wollen.
so verstehe ich das auch bei dir, dass du dir diese Wand nicht nur anschaust, sondern sie wirklich regelrecht bis ins Kleinste hin studierst, um dann zu sagen, so, das ist, wie du so schön gesagt hast, da habe ich den Schlüssel, da wird es aller Voraussicht nach möglich sein, das also auch zu schaffen.
Ja, ich gehe sogar noch weiter. Das ist das, was ich da wirklich erfahren möchte. Das ist die vierte Dimension, also dieses Gefühl. Was sagt mir die Wand? Wie muss ich mich verhalten? Kann ich gewisse Gefahren wirklich spüren, erdulden? Wie kann ich das, wie komme ich da durch? Durch diese Lawine, durch diesen Wahnsinn. Und wenn du die Sprache dieser Berge verstehst, dann ist es verrückt. Also das kann ein Außenstehender, ganz ehrlich gesagt, gar nicht kapieren. Also wir sind da am Latok 3 gewesen und da gibt es dann schon wirklich massive Lawinen, das unser Mental 2015 komplett zerlegt hat, weil uns eine Druckwelle fast vom Berg gefegt hat. Und jetzt habe ich gelernt, du musst mit diesen Druckwellen umgehen. Und du kannst sie aber ertragen, indem dass du deine Zelte einfach ein bisschen tiefer gräbst und dann kommt sie. Und dann fegen 150 km/h Wind über dir drüber. Und du brauchst keine Angst haben, weil sie werden dich nicht verschütten. Aber du musst achtsam sein. Und du weißt auch ganz genau, wann sie kommen. Kommen immer am Abend oder in der Früh.
Guter Beobachter bist du auf jeden Fall. Du hast eben von eurer Expedition in Pakistan am Latok 1 gesprochen. Der Jim Donini war da. Ne? Der ist jetzt ein 80-jähriger Mann, ja, der da war, um zu verfolgen, was ihr da so treibt. Der war sozusagen eine Art Schlachtenbummler, der euch mental da auch angefeiert hat, nämlich an. Und das war ja die Botschaft, die er euch damit auf den Weg gegeben hat, oder?
Naja, das hat er schon irgendwie so gesagt. Also er möchte uns einen Support, I will cheer you up, hat er, glaube ich, auf seinen Social-Media-Kanal geschrieben. Um ehrlich zu sein, ich habe ihm das gesagt, dass ich wieder hinfahre und er hat gesagt, jetzt ist es Zeit. Natürlich möchte er nochmal hin und er möchte Abschied nehmen von diesem Berg. Von diesem Choctaw, wo er auch mal beschrieben hat, I've seen so many peaks in the world, but that's it. Das ist der Mountain Cathedral. Das ist die Bergkathedrale der Welt. Es gibt nirgendwo wildere, schönere, unnahbare Wände wie hier mitten in diesem Choctaw, in diesem Gletscher. Und Jim Donini, man muss das auch noch sagen, er ist jetzt, hat man vor kurzem diagnostiziert, dass er Parkinson hat. Und er weiß, seine Zeit rennt davon. Aber er nimmt es mit, genauso vielleicht wie Jeff Lowe, mit so viel Würde, ja, und marschiert dahinter. Und hören tut er zwar nicht mehr so gut, aber er marschiert geradewegs dahin. Und dann nach 2 Wochen im Basislager hat er dann schon gesagt, naja, jetzt weiß er, jetzt ist der Moment da. Dann hat er nochmal seine Geschichten erzählt. Und am Ende von der Geschichte sang er, Goodbye Choctaw, I will never see you again. Und dann hat er noch so gewinkt und letztendlich hat er sich einen Tag später seinen Rucksack geschultert, schaut nochmal hin und dann hat er sich umgedreht und nie mehr wieder in die Richtung vom Latok geschaut, sondern ging dann in die Richtung, wo er ging. Und es ist einfach ein Haudegen, ein Held, ein für mich persönlich, was der selbst diese Krankheit so mit Würde trägt und nicht weint, sondern sagt, so ist es und jetzt gehe ich nach vorne und weiß, er kommt da nie mehr wieder her.
Man muss kein Alpinist oder Kletterer sein, um Thomas Hubers Leidenschaft zu spüren und herauszuhören. Die Berge sind für den Extremsportler ein Symbol, eine Art Transmissionsriemen für gelebte Freiheit. Kaum etwas anderes fasziniert ihn so wie die Gebirge dieser Welt.
Du bist gefesselt, aber die Berge bringen dir diese Freiheit? Womit wir im Prinzip auch bei deinem Buchtitel sind, In den Bergen ist Freiheit. Wie würdest du es darstellen?
Ja, ich bin da eigentlich schon ziemlich in einen Konflikt reingeraten, weil man am Anfang wusste, ich habe das Buch in der Pandemie angefangen zu schreiben. Und der Titel stand dann ziemlich schnell auch fest, auch mit Absprache des Verlags, als ich dann mich rausgestohlen habe von zu Hause, weil das hat da wahrscheinlich jeder Bergsteiger gemacht und ist dann raufgegangen in die Berge. Und dann habe ich so eine Freiheit verspürt, die uns praktisch unten im Tal genommen wurde. Und dann schaust du runter ins Tal und sagst, das ist der absolute Wahnsinn da unten. Und da dürfen meine Sinne wieder frei reisen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, die Geschichte, die wo ich schreiben möchte, soll In den Bergen ist Freiheit heißen. Weil es eigentlich genau um das geht, wonach wir alle streben im Leben. Diese persönliche Freiheit zu finden, und man findet sie in den Bergen sehr wohl. Und dann im Schreiben habe ich aber festgestellt, dass es genau das, was du sagst, dass ich eigentlich der unfreiste Mensch bin, der es überhaupt gibt, weil die ganze Zeit rede ich aufgrund von meiner Leidenschaft, von meinem Pathos, und das ist das, was ich vorher versucht habe zu erklären. Wieso denkst du so? Warum bist du so? Und genau dieses Denken hat mich so unfrei gemacht. Und wenn ich dann an meinen Gipfel geschafft habe, dann bin ich sofort beim Nächsten. Und wenn du aber dein Ego bisschen auf die Seite stellst, dann siehst du die wunderbare Route wieder, den geilen Klettermove, den Berg, und sich selber nicht so viel wichtig nimmt. Und dann ist man vielmehr ein Jäger nach dem Glück oder ein Jäger nach dem richtigen Moment, das Richtige zu tun. Und nicht derjenige, der mit Biegen und Brechen alles jetzt erschaffen möchte, weil ich brauche unbedingt mein Podest, das ist der Gipfel. Und erst als ich dann irgendwann durch das Schreiben und mich selbst hinterfragt habe, dann auf diese Lösung gekommen bin, dass man wirklich diesen Pathos des Bergsteigens auch wörtlich gesehen auf die Seite stellt, zertrümmert oder was auch immer, dann sehen wir die Berge. Und wenn ich zum Latok 1, wenn ich da so spinne, weil ich das unbedingt klettern möchte, weil mir das einfach ästhetisch so gefällt, weil mir die Linie so, weil ich die so geil finde, aber ob ich es jetzt schaffe oder nicht, ich glaube, die Lösung zu sehen, und dann bin ich mehr Entdecker. Ich will ein kleiner Christoph Kolumbus des Kletterns sein, dass ich da hingehe, versuche das Unmögliche möglich zu machen und nicht unbedingt, ich brauche es nicht unbedingt, dass dann dahinter steht, Thomas Huber hat diese Linie geklettert.
Seine ersten Linien entdeckt Thomas Huber in der Nähe seines Geburtsortes. In Palling im bayerischen Landkreis Traunstein. In einem Felsgemisch aus Kies, Schotter und Kalkstein oder Granit. Nagelfluh im Voralpenland als Übungsgelände.
Als du im Nagelfluh-Steinbruch bei Palling angefangen hast, so die ersten Kletterversuche zu unternehmen, hast du dir das als kleiner Bub in den 70er Jahren, wird es dann gewesen sein, vorstellen können, dass du mal so über das erzählen wirst, wie du es jetzt tust?
Nein und ja. Ich entdecke mich jetzt in dem, was ich erzähle, immer wieder, dass ich genau so erzähle, wie ich als kleiner Junge gedacht habe. Ich bin immer geflogen, war immer gefangen in meiner Parallelwelt, das absolut Perfekte zu tun, nach diesen Linien zu suchen. Also damals am Steinbruch war ich auch verrückt. Oh, da sehe ich was, das möchte ich irgendwann. Und für das habe ich gelebt, ja, obwohl es ja totaler Blödsinn war. Aber auch nicht. Und heute sind halt meine Berge nicht mehr der Nagelfluh-Steinbruch, das wo bloß also eine 3-Meter-Wandstufe ist und dann wieder Bam und Schrofen und was der Kuckuck was. Heute sind es große Berge, aber im Grunde genommen denke ich gleich. Heute kann ich es halt auch in Worte kleiden, dass ich damals noch nicht Kino habe.
Was ist denn anstrengender, 20 Seiten für ein Buch zu schreiben oder in Pakistan sich auf Expedition zu begeben und am Latok sich seine Linien zu suchen und auszuprobieren, ob es hinhaut.
Also, du hast es jetzt wunderbar und sehr charmant umschrieben. Eine Frage, die ich permanent gefragt werde von irgendwelchen Journalisten. Was war die krasseste Tour in deinem Leben oder was ist die schwierigste Wand gewesen? Und früher habe ich dann tatsächlich gedacht, ist es das Schivling, wo ich den Pierre Lidoire gekriegt habe, oder ist der Ogre oder Nameless Tower, Mount Ascot, Cerro Torre. Ich meine, die sind so voll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, all diese wirklichen Grenzgänge, wo ich auf Messerschneide unterwegs war, das war alles relativ gut handelbar. Aber tatsächlich gefühlt meine schwierigste Herausforderung, die heranwuchs wie zu einer 2000 Meter oder 3000 Meter hohen Latok 1 Nordwand, also zu einer noch größeren Wand wie die, war das Schreiben meines Buches. Das baute sich dann auf wie eine riesige Wand aus Fels, Eis und Schnee, und der Abgrund saugte mich teilweise wirklich in die Tiefe, ich konnte nicht mehr weiterschreiben und draußen war Schiwetter und ich musste immer weiter sitzen und ich habe mich dann wieder aufgerafft und habe gesagt, gib bitte nicht auf. Und als ich den Punkt gesetzt habe, wo ich gewusst habe, jetzt ist es vorbei, das ist jetzt tatsächlich das Ende, stand ich auf meinem größten Gipfel, den ich je erreicht habe. Plötzlich sah ich am Horizont wieder diese Freiheit. Was, der Horizont hat sich wieder aufgetan. Und da habe ich dann auch für mich selber, ich war so dankbar, weil ich durch das Schreiben habe ich mich hinterfragt, auch mein Tun als Bergsteiger hinterfragt und habe eigentlich gefunden, wo die Freiheit wirklich versteckt ist, wo sie zu Hause ist. Und zwar, wenn man bereit ist, dann tragen wir diese Freiheit permanent in uns. Wir müssen nur bereit sein, es anzunehmen und zu öffnen, und die Freiheit finden wir zu Hause. Ich habe das dann also wirklich beschrieben, zu Hause im Garten, wenn du da halbe Bier aufmachst und mit deiner Familie am Lagerfeuer sitzt, die findest du am Latok 1, die findest du eigentlich überall und die ist immer mit dir mit dabei, die trägst du in deinem Herzen.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.